herzlich willkommen zu En Rogue, dem Podcast, bei dem wir über Rogue-Lights oder Likes sprechen, wie auch immer man sie bezeichnen mag, so streng sind wir hier nicht. Und genau, mit dabei ist einmal der Simon.
Grüße zusammen.
Und einmal der Adrian.
Servus.
Und ich bin Jan. Und für heute haben wir uns das Spiel Against the Storm ausgesucht. Ein Spiel von dem Entwickler Aramite Games, gepublished von Hooded Horse. Genau, zum Publisher haben wir uns sogar eben im Vorgespräch noch ein bisschen unterhalten, denn die haben durchaus interessante Spiele auch in ihrem Repertoire, eher so Indie-Spiele. Simon, du hattest da, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen was gesehen, was die so haben.
Ja, also ich habe es gar nicht gewusst, was ich schon alles von dem Publisher gespielt habe. Also da sind ja auch Sachen drin, die so, also finde ich dann doch schon bekannter sind. Also das Manor Lords ist jetzt wahrscheinlich so das, was in der jüngsten Vergangenheit so am bekanntesten war. Und ich musste mit Freude feststellen, dass das tolle Endless Legend eine Erweiterung bekommt, nämlich Endless Legend 2. Und da sind sie jetzt auch Publisher. Nichtsdestotrotz reden wir aber heute natürlich über Against the Storm, ein Spiel, das ja ein Roguelike ist mit einer ganz besonderen Mechanik, nämlich der Idee, dass man eine, ja, eigentlich, also im Kern, im ersten Idee eigentlich, naja, so eine Art Siedlerbausimulation hat, die an die guten alten, ja, Anno-Teile am Anfang so ein bisschen erinnert, aber dann einen ganz schönen Twist hat, nämlich die Story dazu. Und die Story als solche ist schon im Namen so ein bisschen verborgen. Against the Storm, so, da ist der Name nämlich Programm, kann man sagen. Adrian, hast du die Story dir komplett angeschaut oder bist du einfach ins Spiel eingestiegen?
Ich habe sie mir halt kurz durchgelesen. Also ich habe jetzt nicht jeden Dialog da verfolgt, aber zusammengefasst geht es halt darum, wir sind halt in einer Welt, in dem es halt diesen Blightstorm gibt. Das ist, ich weiß nicht, wie man den übersetzt, das ist halt so ein Peststurm, glaube ich, wird normalerweise genannt. Und alle x Zyklen löscht sie alle Siedlungen und Städte aus, außer die Hauptstadt. Die schwellende Stadt hieß die, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
Smoldering City auf Englisch heißt, keine Ahnung.
Auf Deutsch ist es die schwellende Stadt.
Schwellende Stadt, okay.
Und in ihr regiert halt die Königin. Verbrannte Königin heißt sie sogar. Und man ist selbst in der Rolle von einem Vizekönig. So wurde es zumindest bei mir übersetzt. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und im Auftrag der Königin muss man halt die Wildnis oder diese, was halt von Sturm übrig geblieben ist nach der Zerstörung, wieder zurückerobern und schauen, dass man diesen Sturm aufhält. Wie wird das gemacht? Man baut Siedlungen, man breitet sich aus und muss Siegel befreien, die dann diesen Sturm immer weiter hinauszögern.
Genau. Über genaue Gameplay-Mechaniken sprechen wir gleich, denn das Spiel ist ziemlich komplex. Wir werden das heute auch nicht in der kompletten Gänze besprechen können. Wir hoffen einfach, dass wir grundlegende Spielmechaniken einfach so rüberbringen können, dass alle so auch eine Idee davon haben, wie dieses Spiel funktioniert. Bevor wir uns aber darin verlieren, würde ich gerne noch einmal kurz über die Grafik sprechen. An was hat euch Against the Storm so erinnert, was die Grafik angeht?
Ja, ein Stück weit schon an diese, nicht frühen, aber es ist so eine Mischung aus den Siedlerbausimulationen der Anfang der 2000er, würde ich sagen, so knuffig, so alles so ein bisschen Comic-Grafik-mäßig, aber auch, also ich musste immer auch ein Stück weit an Anno denken, aber nicht an 1602, sondern eins der späteren. Die Grafik ist vor allem halt funktionell. Also nicht extrem in irgendwelche Details verliebt, aber von der, also, oder würde ich mir da widersprechen? Ich finde, dass es schon Comic-Look ist, oder?
Auf jeden Fall, das ist ein super Comic-Look,
okay. Also,
sehr klein gehalten, was auch so 3D-Modelle angeht. Ich hatte irgendwie voll die World of Warcraft-Vibes. Ich habe es nicht viel gespielt, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat mich das so daran erinnert, so vom Stil her.
Ah, daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber hast ein Stück weit recht, ja.
Die Farbgebung, die Polygone, die ja doch recht grobschlächtig sind. Das Fantasy-Setting, in dem wir uns bewegen, tut ja auch noch irgendwie so sein Übriges dazu. Irgendwie habe ich mich da so voll dran erinnert gefühlt.
Ja, aber findet ihr, dass, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil ich finde, der Vergleich mit Anno ist natürlich falsch im Sinne von, dass halt Anno ein völlig anderes Spiel ist. Aber ich habe mich schon auch dadurch, dass du in dieser Städtebau-Idee über die Größen und Breiten, wie halt eben Häuser vermessen sind, dass du dann eben sehr schnell in diesen immer gleichen Look reinrutscht. Versteht ihr, wie ich das meine? Dass ja. du halt eine Notwendigkeit, also ein Spiel hat ja eine grafische Notwendigkeit. Und gerade bei solchen Spielen wie Städtebausimulation mit einem isometrischen Blick von oben, bekommt man eigentlich immer relativ schnell, man findet sich wahnsinnig schnell zurecht. Das ist sehr funktionell. Und ich habe dann immer diese Anno-Vibes. Ich weiß aber nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil ich früher zu viel Anno gespielt habe.
Also die Anno-Vibes hatte ich gar nicht, weil Anno ist für mich vor allem geordnet. Rechtwinklige Wege. Und meine Siedlungen sahen alles andere als geordnet aus. Deswegen hatte ich überhaupt gar keine Referenz zu Anno. Zumal auch genauso. Bei Anno ja der Look ja auch eher realistischer gehalten ist.
Mich hat es mehr an Siedler erinnert, finde ich.
An welches?
Das zweite. Also nicht vom Grafikstil her, aber wie man diese Städte baut. Und man baut ja eigentlich so eine Siedlung in die Karte rein und weitet dann immer mehr sein Gebiet aus für die Siedlung.
Ja gut, in der Notwendigkeit halt die Aufgaben zu erfüllen, zu denen wir dann ja später noch kommen. Ich finde, also bei der Grafik muss ich sagen, das ist sowas, es läuft eigentlich fast so ein bisschen unterm Radar, aber eigentlich macht die Grafik alles richtig, weil das auch diese Welt, diese Zeit mit dem Sturm, der da eben so abgebildet wird, wahnsinnig gut einfängt. Es wirkt alles auch so eher so apokalyptisch, wenn du dann diese große Feuerstelle hast, die ja mehr oder weniger, was ist das, eine Schildkröte, die dann so über so dem einzigsten lodernden Feuer ist, was man noch hat, und dann hat man diese, und dann versteht man auch schon, dass eben die Nähe dazu wahnsinnig wichtig ist, weil eben nur dort die Wärme herrscht und außerhalb ist einfach alles schlecht. Das haben sie schon echt gut hinbekommen. Also da ist auch viel Show, Don't Tell, ne? Ja, dabei. Also so Environmental Storytelling. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Was auch ganz gut unterstützt oder dieses apokalyptische Gefühl auch nochmal unterstützt, finde ich, ist auch die Musik.
Ja.
Die ja doch das sehr, sehr getragen ist, sehr, weiß nicht, was schon hoffnungslos irgendwie wirkt. Die fand ich eigentlich auch immer echt schön. Die hat eigentlich ganz gut dazu gepasst, ohne nervig zu sein.
Ja, wollte ich mich sagen, ich finde, die drängt sich gar nicht auf. Ich könnte sie nicht nachsummen, aber im Spiel bringt sie extrem viel Atmosphäre dazu.
Die Atmosphäre ist eigentlich das Wichtigste, der absolute Schlagbegriff für das Spiel, dass du trotz, obwohl du ja eigentlich in Anführungszeichen nur eine Städtebausimulation hast, du wahnsinnig viel Atmosphäre vermittelt bekommst. Und durch die einzelnen Biome, die es ja noch gibt, hast du ja auch nicht immer das gleiche Bild. Also du siehst schon sehr deutlich durch das Umfeld, in dem du dich aufhältst, dass das jetzt nicht eine unbedingt besonders lebenswerte Umfeld ist, wo du dich da gerade begibst. Und dann hast du verschiedene Waldtypen, die dir auch das noch viel deutlicher sagen, wenn du dann in irgendeiner Art und Weise einen korrumpierten Wald hast, wo dann die Bäume ganz abartig aussehen, in irgendeinem lila Ton oder in so einem ganz, ganz grellen Türkis, da kriegt das Spiel schon wahnsinnig viel Information allein einfach durch die Optik und durch die Musik transportiert.
Ja, auf jeden Fall. Gut, wenn ihr da nichts weiter zu ergänzen habt, dann würde ich tatsächlich jetzt ganz gerne einfach mal in das Gameplay einsteigen und ich würde jetzt einfach mal eine These aufstellen. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist ja so, dass wir die Siedlung ja immer nur aufbauen und ich finde, Against the Storm bildet genau den Teil von einem Siedlungsbauspiel ab, der am meisten Spaß macht, nämlich der Start.
Ja.
Ja, keine Widerrede. Absolut keine Widerrede. Das ist, finde ich, der größte Clou dieser ganzen Idee, dass sie dich immer wieder an den Teil einer Aufbausimulation stellen, der am allermeisten Spaß macht. Und es wirkt dann auch überhaupt nicht repetitiv, zumindest kam es mir nicht vor, weil jetzt könnte man ja argumentieren, wenn ich nie das Ende von der Siedlung erlebe im eigentlichen Sinne, dann kann ich ja die Früchte meiner Arbeit nie ernten. Aber das Gefühl hatte ich nie. Ich hatte nie das Gefühl, ich hatte immer wieder Bock, in Anführungszeichen, von vorne anzufangen.
Ja.
Und dieses neue Rätsel, weil jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem ersten, man würde sich jetzt ja fragen als Zuhörer, ja, wo ist jetzt hier eigentlich das Roguelike ich baue eine Siedlung, ja cool.
Ja.
Es gibt einen gewissen RNG-Anteil in dahin, welche Gebäude du hast. Und auch welche Ressourcen du auf der Karte hast und worauf du Zugriff bekommen kannst. Also es gibt kein verlässliches Arsenal an Gebäuden, auf das du immer Zugriff hast. Es gibt die Startgebäude, die du hast, aber alle weiteren Gebäude, darauf können wir gleich nochmal eingehen, welche das sind, sind im RNG versteckt. Und das macht einfach jede Neusiedlung neu. Also du hast einfach nie, also selbst wenn du auf derselben Karte zweimal starten würdest, hättest du zweimal ein völlig anderes Spiel. Allein durchs RNG.
Genau. Ich würde noch einmal ganz, ganz kurz so einen Überblick geben, damit man einmal versteht, worum es geht. Also im Grunde, wir bauen eine Siedlung auf und dann haben wir zwei Balken, die sich füllen. Einmal so ein Ungeduldsbalken und einmal so ein Reputationsbalken, nenne ich den einfach mal. Wenn der Ungeduldsbalken voll ist, dann ist das Spiel vorbei und wir haben verloren. Und wenn sich der Reputationsbalken füllt und am Ende voll ist, dann hat man gewonnen und fängt dann mit der nächsten Siedlung eben an. Und füllen kann man ihn jetzt ganz platt gesagt dadurch, dass es der Bevölkerung entweder gut geht oder Bevölkerungsgruppen gut geht oder eben indem man Aufträge für die Königin erledigt. Erstmal so als Grundlegendes, dass man vielleicht nochmal so dieses Setting hat, was ist eigentlich die Aufgabe, die man erfüllen muss.
Ja.
Also ich würde vielleicht nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Weil wir haben ja gar nicht die Weltkarte erwähnt bis jetzt. Vielleicht sollten wir das erstmal erklären, dass man überhaupt versteht, wovon wir dann reden, wenn wir von einer Siedlung reden. Ist das okay für euch?
Ja, sicher, aber dann erklär doch gleich, wenn du die Weltkarte schon zum Thema machst, dann fangen wir an. Was ist denn die Weltkarte?
Ja. Also wir haben ja schon erwähnt, ja, es gibt eine Stadt, die wird nicht zerstört in dem Zyklus und muss Siedlungen setzen, um zu den Siegeln zu kommen. Jetzt ist es halt so, man hat halt eine Hexagon-Karte oder eine Karte mit Hexagon-Feldern und auf denen gibt es halt dann unterschiedlich Biome oder Events, Events oder Ruinen zum Beispiel. Und man muss sich dann halt jetzt die Route mit den Siedlungen setzen bis zum Siegel. Entsprechend sucht man sich dann ein Feld aus und dann sieht man halt, okay, man kriegt jetzt so und so viel Brot zum Beispiel, was eine Einheit ist, um aufzuleveln. In der Hauptstadt. Und dann setzt man sich halt dann rein und dann kommt man eigentlich erst in die Karte, wo man seine Siedlung aufbaut. Man fängt damit an, dann mit einer Feuerstelle, die wurde schon erwähnt, und einem Lager und einer unterschiedlichen Anzahl an, ich sage jetzt mal, Einheiten. Was das die Einheiten sind, können wir dann gleich erwähnen. Und Ressourcen. Und jetzt sind wir eigentlich erst an dem Teil, wo ihr reingesprungen seid. Wollt ihr da weiter reden?
Na, die Weltkarte als solches hat halt in dem Sinne nur die Funktion der Orientierung. Also man weiß, wo man anfängt in der Stadt und dann von der Stadt aus weg setzt man sich ein Ziel und dann siedelt man, ich sag mal, immer so 3-4 Hexerfelder von der Stadt aus weg, um an das Ziel zum Beispiel einen Splitter oder irgendwas zu kommen. Aber das ist ja im Prinzip nicht das Spiel. Das Spiel startet immer dann, wenn man sich dann für ein Hexerfeld entschieden hat und dann seine Siedlung startet. Und dann muss man quasi dieses Hexerfeld, das wird dann quasi als eine Einzelkarte und dort muss man dann das, was Jan erklärt hat, lösen, nämlich, dass man in dieser Karte die Reputation an das Limit bringt, um die Karte erfolgreich abzuschließen. Und man spielt quasi gegen die Ungeduld der Königin, kann man so sagen? Ja, schon die Königin,
die ungeduldig.
Ja, genau. Ja. Und die wird quasi immer ungeduldiger, je weniger man leistet und je nachdem, wie schwer die Karte ist, geht das hin und her, dass man die Reputation mal höher ist und mal auch die Ungeduld der Königin und so kommt man dann eben voran, ja.
Genau. Und man startet dann immer, beziehungsweise man startet eigentlich immer in einem Waldgebiet und dieses Waldgebiet ist in verschiedene Lichtungen aufgeteilt und man hat einfach so eine Startlichtung, da kann man bauen. Drumherum ist alles voll mit Bäumen. Und was sich auf den anderen Lichtungen versteckt, das weiß man nicht. Da können verschiedene Ressourcen sein, da können verschiedene Events sein, wie auch immer. Da können wir auch später nochmal drauf eingehen. Und das Erste, was man eigentlich erstmal baut, sind zwei Sachen. Einmal Häuser, damit die Leute ein Dach über dem Kopf haben und nicht unzufrieden werden. Und das Zweite, was man erstmal braucht, sind Holzfäller, um eben die Ressource Holz zu beschaffen. Und natürlich, um die Lichtung freizulegen, um mehr Ressourcen zu haben, um mehr Bauplatz zu haben. Genau.
Ja, und da fängt eigentlich schon an, mit dem ersten Problem. Weil wenn man halt den, man hat jetzt die Holzfälle, die elementar sind, um vorwärts zu kommen. Allerdings findet es der Wald nicht so toll, dass man ihn abholzt. Und das steigt ein, die Feindlichkeit vom Wald, und er fängt an, uns zu bedrohen. Das kann ja unterschiedliche Auswirkungen haben. Es kann sein, dass es durch Events kommt, oder die Bewohner fühlen sich bedroht an sich und haben dann, werden weniger zufrieden, was dann wiederum den Fortschritt in der Reputation verlangsamt.
Genau. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir gar keine andere Wahl haben. Also wir müssen den Wald unfreundlich werden lassen, weil wenn wir das nicht tun, kommen wir nicht voran. Ich finde gerade am Anfang, das ist so der einzigste Moment, wo man ein bisschen, also zumindest ich konnte da immer denselben Plan verfolgen. Das hört dann relativ schnell in dem Spiel auf, dass man denselben Plan verfolgen kann, weil man hat so und so viele Mitbewohner, die brauchen dann Unterkünfte, weil sonst ist ihnen kalt, wenn der Sturm rauskommt. Also baut man seinen Leuten Unterkünfte, dann baut man seine Holzfällerlager, wo man dann Menschen zu Holzfällern ausbildet und denen ziemlich genau sagen kann, holz jetzt bitte diesen Teil des Waldes ab. Und dann hat man zufällige Ressourcen noch innerhalb seines Umfeldes, die man dann abbauen kann. Das sind dann mal Wurzeln, die im Boden sind, oder ich finde immer, das sieht aus wie Brokkoli, aber was ist es denn? Es ist kein Brokkoli, es ist halt irgendein Nahrungsmittel.
Ja, sind auch als Brokkoli.
Dann gibt es aber auch Fleisch, das man ernten kann. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum man, also was das dann im Detail ist, aber man kann dann quasi auch Fleisch ernten, oder man kann Fasern.
Schrimps.
Fischen kann man. Schrimps gibt es, genau. Also es gibt ganz viele verschiedene, und jedes hat so sein eigenes Lager, was man braucht, um es abzubauen. Und das ist dann halt der Moment, wo es losgeht. Man braucht ja nicht immer zwei Holz oder ein oder zwei Holzfällerlager. Man braucht immer Unterkünfte. Und alles, was dann passiert, ist dem Zufall geschuldet, weil man auf das reagieren muss, was einem die Karte so anbietet.
Genau. Und das geht ja nicht nur über die Ressourcenplätze, die verteilt sind, sondern es geht ja auch sogar über die Bäume, die man abholzt. Denn die Bäume geben nicht immer nur Holz, sondern auch immer noch Chancen auf ein bis zwei weitere Ressourcen, die sich dann auch wieder von Karte zu Karte unterscheiden. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend.
Das stimmt, ja.
Genau. Eine weitere Entscheidung, die man treffen muss, und da kommen jetzt die angesprochenen Rogue-Light-Elemente dann auch mit zum Tragen. Man darf sich am Anfang, ich weiß gar nicht mehr wie oft einmal entscheiden zwischen drei Gebäuden. Das heißt, man hat drei Gebäude zur Auswahl und daraus wählt man eins aus. Und am Anfang kann man sich, glaube ich, zwei oder drei Gebäude auf diese Art und Weise aussuchen. Das heißt, eins nimmt man immer und den Rest, ja, den bekommt man später vielleicht oder eben gar nicht. Und bei diesen Gebäuden handelt es sich dann entweder um bessere Gebäude, um Ressourcen abzubauen, oder um Gebäude, die bestimmte Produkte herstellen, die natürlich bestimmte Ressourcen brauchen. Doch ich glaube, das sind so die beiden Hauptsachen, zwischen denen man sich entscheiden muss.
Also man kann ja durchaus warten,
ja,
mit dem Ziehen der,
genau,
der Gebäude, so ist es nicht.
Genau, man kann auch warten, aber irgendwann muss man sich dann eben entscheiden.
Es hilft ja.
Also die Problematik mit dem Warten ist ja, dass man eben nicht weiß, welche Auswahl man noch bekommt. Also man sieht immer nur von den, also man kann, wenn man jetzt sagt, man kriegt dreimal die Chance auszuwählen, dann sieht man nicht alle drei Möglichkeiten, sondern man sieht nur die erste und weiß, man hat noch drei weitere Möglichkeiten und muss dann halt eben dann dafür Rückschlüsse ziehen. Ich habe mir die Gebäude immer so in meinem Kopf kategorisiert, dass es eben die ganz klassischen Weiterverarbeitungssachen gibt, also keine Ahnung, eine Brauerei oder Sägewerk oder so, also ganz klassisch, ich habe eine Ressource und die wird dann in eine andere Ressource umgewandelt.
Genau, zum Beispiel Holzstämme in Holzbretter.
Genau, richtig. Dann gab es die weiteren Gebäude, die in irgendeiner Art und Weise Dienstleistungen anbieten, die dann häufig für die Zufriedenheit einzelner Fraktionen wichtig sind, also eine Schenke oder
Kloster.
Kloster, genau. Die drei Fraktionen, die sollte man gleich auch nochmal benennen, haben unterschiedliche Sachen, die eben wichtig sind, damit sie sich wohler fühlen. Und die dritte Kategorie sind eben die verbesserten Ressourcenherstellungsgebäude. Denn es gibt manchmal Ressourcen, die haben dann so einen kleinen Stern, die sind ganz besonders toll. Und damit man dort dann aber diese ganz besonders tolle Ressource abbauen kann oder sehr vielfältig vorhandene Ressource abbauen kann, braucht man halt das bessere Gebäude. Und effektiv sind das eben die drei Sachen, wo man sich dann in dieser Zufälligkeit entscheiden muss. Möchte ich jetzt beispielsweise was tun für meine Dienstleistungen? Möchte ich was tun? Oder brauche ich etwas unbedingt, was hergestellt werden muss? Dann muss ich halt das nehmen. Oder möchte ich eine bessere Ressource abbauen? Und da das nicht unendlich viele Möglichkeiten gibt, muss man da schon in jedem Run sehr genau überlegen, was man jetzt mitnimmt und was man lieber liegen lässt.
Ja, also zum Beispiel, es gibt ja dieses kleine Trepperlager, da kann man halt dann nur die kleinen Vorkommen abbauen für Nahrungsmittel. Da gibt es aber das normale Trepperlager, kann man die größeren abbauen, aber das heißt, wenn man das auswählt, kann es aber sein, dass es auf der ganzen Karte das gar nicht gibt. Und dann hat man es eigentlich umsonst genommen. Obwohl es sinnvoller wäre, zum Beispiel das Sägewerk zu nehmen, um effizienter Holzbretter zu fertigen.
Ja, das stimmt. Effizienz ist sowieso eines der wichtigsten Punkte bei diesen ganzen Gebäuden, weil du an dem sowieso, da ist dann wieder ganz klassisch Aufbausimulation. Es gibt nun mal gewisse Lieferketten, die muss man irgendwie auf die Kette bekommen, um dann auch seine Aufträge zu erfüllen. Und wenn man dann eine sehr langsame Bretter oder sehr langsame, wie schwer sind die Steine? Ziegel. Okay. Ziegelproduktion hat, das kann einen dann schon wirklich oft den Run wirklich verlangsamen, weil man einfach zu langsam vorankommt.
Ja, genau. Denn man hat zwar auch so Grundrezepte, ne, so Baumbretter, Stoff und Ziegel kann man zwar am Anfang auch schon direkt herstellen mit so einer primitiven Werkbank, aber so richtig glücklich wird man damit bis zum Ende nicht. Also es ist halt schon gut, wenn man dann ein Gebäude hat und da gibt es auch immer mehrere Gebäude, die diese Rezepte herstellen können. Das ist jetzt also nicht so, dass ich, wenn ich jetzt nicht den Tischler, ich weiß nicht, was so hieß, den Tischler ziehe als Option, dass ich dann gar keine Möglichkeit habe, bessere Bretter herzustellen oder die Bretter effizienter herzustellen mit weniger Ressourcen und schnellerer Zeit, sondern ich kann auch immer noch auf andere Gebäude hoffen, die das dann eben auch können. Das ist auch ganz gut.
Ja. Ja. Was ich dazu noch kurz einwerfen wollen würde, weil es jetzt gerade gut reinpasst, wir sprechen die ganze Zeit von Bewohnern oder von Personengruppen. Auch da hat sich Against the Storm etwas Besonderes ausgedacht, denn die drei Gruppen sind jetzt nicht die, die man aus irgendwelchen typischen Spielen erwartet. Also es gibt zwar durchaus Menschen als eine Gruppe, dann gibt es aber noch zwei weitere, die man jetzt nicht so auf dem Zettel hat. Das eine sind Biber, also das sind im wahrsten Sinne des Wortes Biber. Und Echsen, ich weiß wirklich nicht.
Es gibt später gibt es noch die Füchse.
Und Tapien.
Ich ging jetzt von den ursprünglichen drei aus, weil man mit denen halt ich am meisten in Kontakt kommt, gerade am Anfang. Und diesen dreien tut man zumindest in der ersten Zeit eigentlich alle Karten bearbeiten. Also zumindest hatte ich erst später die Chance, noch diese anderen Personengruppen kennenzulernen. Ich sag das deshalb, weil wir jetzt gerade über die Gebäude reden, denn es ist auch so, dass bestimmte Gruppen in bestimmten Gebäuden bessere Leistungen bringen. Also beispielsweise, darauf hätte man jetzt nicht kommen können, sind Biber bessere Holzfäller als Echsen.
Genau.
Das sagt dir das Spiel auch.
Dafür sind Echsen dann eben gut, wenn es um Sachen mit Fleisch geht.
Genau. Oder Schmiede, also wenn es heiß wird.
Genau. Also auch, es ist auch sinnvoll, sie zum Beispiel in diese Feuerstelle reinzusetzen.
Genau.
Menschen sind da besonders gut im Sammeln und im Bierbrauen.
Ja, ist verrückt, gell?
Ja.
Was für ein Zufall.
Ja. Also es ist also alles durchaus logisch, was das angeht.
Genau.
Sie haben auch alle unterschiedliche Bedürfnisse.
Genau, ne? Also zum Beispiel die Echsen, die brauchen eben Fleischspieße als bessere Nahrung. Damit kann man jetzt aber, ich glaube, die Biber nicht so hinterm Ofen hervorlocken. Ich weiß gar nicht mehr, was die brauchen. Irgendeine Gruppe braucht
Bier.
Bier, genau.
Bier brauchen die Biber.
Brauchen Bier, okay.
Okay. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch die Menschen, die wollten, glaube ich, Kekse haben. Irgendwer wollte noch Kekse haben, genau. Das heißt, da muss man eben auch gucken, von welcher Bevölkerungsgruppe habe ich am meisten. Das heißt, wo wäre es vielleicht gut oder, obwohl nicht unbedingt das, aber muss man halt gucken, bei welcher Bevölkerungsgruppe lohnt es sich jetzt am meisten, die Bedürfnisse zu erfüllen. Alle habe ich nicht immer geschafft, dass man da wirklich Fleischspieße und Kekse und Bier, das kriegt man nicht hin. Das kriegt man nicht hin. Das heißt, auch da muss man sich so ein bisschen spezialisieren.
Ja, es ist auch wirklich schwer, weil die gehen auch unterschiedlich mit der Umgebung um. Also die Menschen brauchen ja zum Beispiel Umhänge, also gegen den Regen.
Also Kleidung.
Dann gibt es für jede Spezie noch das entsprechende Haus, was man ja auch nicht alle freischalten kann. Also ich glaube, ich hatte maximal zwei unterschiedliche Rassenhäuser oder wie man das nennt, das die ich bauen kann, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Und dann gibt es ja nicht nur ein Bedürfnis an Nahrungsmitteln oder an Gütern, sondern auch Bildung und Religion ist ja auch so eine Geschichte oder Freizeit.
Schlägereien. Halt nicht, Schlägereien.
Schlägereien, ja. Ja. Ja.
Ja, das stimmt, ja. Also steht ja bei jeder Spezies, glaube ich, irgendwie so 20 Sachen drin.
Ja.
Ja. Das ist der Wahnsinn.
Es ist auch nicht zielführend, alle erfüllen zu wollen. Also die Aufträge geben dir oftmals so ein bisschen die Richtung vor, beziehungsweise du kannst selber so ein bisschen die Richtung machen. Wenn du beispielsweise als Auftragsziel hast, hab so und so viele Menschen in deiner Siedlung.
Muss ich einmal kurz einhaken. Simon, jetzt hast du ja schon häufiger von Aufträgen gesprochen.
Ja, Entschuldigung.
Das müssen wir dann vielleicht auch noch einmal klären, was es mit diesen Aufträgen auf sich hat. Bevor wir dahin kommen, würde ich noch einmal ganz kurz erwähnen wollen. Ja, ihr merkt, es ist wunderbar komplex, aber es ist schön. Warum es sich lohnt, die Zufriedenheit zu erhöhen. Das hat zwei Gründe. Ich sage erstmal jetzt wieder ganz rudimentär, ihr könnt dann gerne wieder einspringen und ergänzen. Das eine ist, wenn die Zuneigung oder diese Zufriedenheit sehr stark sinkt und sich die Zahl rot verfärbt, ist das nicht so gut, denn dann hauen die ab. Das heißt, man verliert Bevölkerung und Bevölkerung ist Arbeitskraft. Das ist ein so wertvolles Gut, von dem man zu wenig hat. Das will man nicht. Und wenn es denen richtig gut geht und sich die Zahl blau verfärbt, dann kriegt man dafür im Grunde ja Reputation. Der Reputationsbalken füllt sich und man kommt dem Sieg immer ein gutes Stück näher.
Ja.
Okay, ich nehme jetzt mal raus, dass keine weiteren Ergänzungen da sind. Das freut mich. Genau. Und dann kann Simon jetzt einmal erklären, was hat es denn jetzt mit diesen Aufträgen auf sich?
Ja. Ich dachte irgendwie, das hätten wir schon angeschnitten, aber wahrscheinlich ist das dann auch so halb im Vorgespräch gewesen. Aufträge helfen sehr dabei, das Ziel zu erreichen, denn die Aufträge kommen höchstpersönlich von der Königin. Und diese Aufträge zu erfüllen, erhöht unsere Reputation enorm. Also immer um 1 ist, glaube ich, der Wert. Und wir brauchen 10, wenn ich mich richtig erinnere. Und diese Aufträge kommen immer in einem gewissen Rhythmus in Dreierpacks an. Und dann öffnet man diese Box, mit der die kommt. Und dann hat man 2 verschiedene Aufträge zur Auswahl. Einen muss man nehmen und dann ist es relativ einfach. Da steht dann oben immer drin 2 Parameter, die man erfüllen soll, doch bitte. Und dann steht unten drunter, was man dafür bekommt. Und auf diese Art und Weise kann man aber sowohl seine Reputation hochbringen, aber auch seine Siedlungsentwicklung steuern. Denn diese Aufträge sind nicht nur irgendwas wie besorge mir 10 Holz und 10 Stein und dann ist es erledigt, sondern es geht auch oft um Dinge wie hab eine bestimmte Anzahl von Menschen in deiner Siedlung oder
habe 50 Wege in deiner Siedlung.
Genau, solche Sachen. Und dadurch kann man selber auch den Erfolg seiner Siedlung ein bisschen in eine bestimmte Richtung formen, beziehungsweise auch gezwungen werden, in eine Richtung geformt zu werden, wenn in irgendeiner Art und Weise bestimmte höherwertigere Ressourcen dann verlangt sind. Also wenn beispielsweise Proviantpakete gewollt werden, dann sollte man tunlichst dafür Sorge tragen, die irgendwie herzustellen. Denn, und jetzt, oh Gott,
das machen wir noch nicht.
Okay, das machen wir noch nicht, eins am anderen. Es ist so viel. Ja, weil die dann herzustellen und die dann nicht herstellen zu können, wird es schwierig, den Auftrag zu erfüllen.
Genau. Adrian, wonach hast du deine Aufträge ausgewählt? Nach dem, was du erreichen oder erfüllen musst oder nach dem, was du bekommst?
Nach dem, was ich erfüllen kann, sozusagen. Mhm. Weil es gibt halt Aufträge, das ist mir zumindest schon mal passiert und da habe ich mal auch eine Runde verloren, die kann man eigentlich nicht erfüllen, weil zum Beispiel die Ressource fehlt. Deswegen habe ich es mir angewohnt, ich gucke, was kann ich erfüllen und das mache ich dann.
Ja, also für mich war tatsächlich diese habe so und so viele Wege-Mission eigentlich immer ein No-Brainer. Die kann man einfach schnell hinbauen, die brauchen keine Ressourcen, zumindest die günstigen Wege nicht. Ja. Und man hat eben auch den Vorteil, dass die Leute sich in der Siedlung schneller fortbewegen können. Schwieriger oder was ich immer nicht so gerne gemacht habe, war erfülle für 60 Sekunden das Bedürfnis nach Keksen bei den Menschen.
Ja.
Die fand ich dann immer schwierig, außer man hat das sowieso schon irgendwie erfüllt.
Ja.
Aber das war bei mir doch eher selten.
Genau. Ich denke, man macht es eigentlich immer so, dass man sich schon natürlich auch guckt, was man kriegt.
Ja, da könnten wir vielleicht auch noch mal kurz etwas genauer also drauf eingehen. Also man bekommt ja nicht nur Ressourcen, sondern man bekommt manchmal sogar Perks, würde ich jetzt mal so nennen. Oder?
Ja.
Ja, genau. Zum Beispiel, oder habt ihr irgendwie ein Beispiel?
Alle 3 Minuten ein Leben oder sowas. Oder,
Der Holzabbau 10% schneller oder sowas.
Genau. Oder was ich manchmal auch ganz wild fand, immer wenn du, weiß ich nicht, 10 Bier herstellst, bekommst du ein Holzfass. Irgendwie sowas.
Ja, das ist cool.
Uns auch zum Teil. Ja. Und auch da muss man natürlich wieder gucken, Moment, ich stelle gar kein Bier her, also bringt mir das gar nichts.
Mhm.
Genau, auch da muss man immer mal wieder nachdenken, bringt mir dieser Perk überhaupt was?
Die können auch teilweise negative Effekte haben. Also sowohl zum Beispiel wie auch negativ. Ja, es gibt ja dieses eine, bau das Holz schneller ab oder mehr Holz, aber dafür steigt die Feindseligkeit ums Doppelte oder irgendwie sowas.
Ja, genau, oder lang oder sie bauen oder sind irgendwie langsamer zu Fuß, stimmt, sowas gab es auch.
Irgendwie sowas. Und die hasse ich, weil ich kann die extrem schlecht einschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wenn ich das nehme.
Es kommt bestimmt immer drauf an.
Ja.
Ja, man kriegt auch noch Menschen manchmal, also unbekannte Bürger bekommt man dazu.
Ja. Oh.
Das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig, gerade am Anfang, weil das, worauf ich eingehen wollte, manchmal ist es so, dass ich eine Sache vielleicht die eine leichter erfüllen könnte, aber ich kriege keine Bürger im Verhältnis zum anderen. Dann mache ich lieber die vielleicht etwas schwierigere Mission, weil ich dann Bürger bekomme. Es sei denn natürlich, ich habe überhaupt keine Chance, diese Mission zu erfüllen, dann nehme ich sie natürlich auch nicht. Aber ich finde, gerade am Anfang sind Missionen, die man erfüllt, wo man dann Arbeitskräfte bekommt, wahnsinnig hilfreich.
Auf jeden Fall. Okay, jetzt würde ich dann einen neuen Punkt aufmachen wollen.
Gerne.
Und zwar würde ich ganz gerne dazu kommen, wir haben ja festgestellt, wir sind auf unserer Startlichtung und wir haben ringsherum noch verschiedene Lichtungen und die wir dann eben mit unseren Holzfällern eben aufbrechen. Und da gibt es eben verschiedenste Siedlungstypen. Zum einen gibt es einmal so ganz kleine Siedlungen, die geben einem ja so ein paar Ressourcen und ganz wenig Platz. Aber es gibt ja auch noch weitere Siedlungstypen, die so ein bisschen größer sind. Was erwartet uns denn da?
Also du meinst Lichtungen und nicht Siedlungen?
Nein, ich meine Lichtungen, ja.
Ja.
Wunderschöne Lichtungen.
Ja, also es gibt die, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, gefährliche Lichtung und tödliche Lichtung, glaube ich, heißen die.
Mhm.
Und bei den gefährlichen Lichtungen kann es halt sein, da steht dann zum Beispiel ein Haus oder ein Schiffswrack und da muss man sozusagen eine kleine Mission erfüllen, indem man Ressourcen bringt. Und es kann halt sein, dass während diese Mission abgearbeitet wird, auch negative Effekte entstehen. Und bei dem Tödlichen ist halt die Belohnung besonders groß oder gibt es dann, es erscheinen andere Sachen, Gegner auf der, was heißt Gegner, so Flüche mehr in die Richtung auf der Karte.
Und die machen
oder auch
das Leben
immer schwerer.
Ja, oder auch wenn man halt gar nichts macht mit diesen Gebäuden, dann läuft so ein Timer ab. Ich glaube, auch nicht, waren es bei mir so 12 Minuten. Und wenn das abläuft, dann gibt es auch richtig heftige negative Effekte. Das heißt, man muss zusehen, dass man diese Ereignisse bearbeitet. Hat da auch immer so 2 Wahlmöglichkeiten, was man machen möchte. Genau, und muss eben auch da wieder Arbeiter einspannen und dann eben Ressourcen dahin bringen. Ne? Auch da braucht man natürlich dann wieder die richtigen Ressourcen.
Stimmt. Du hast es gerade erwähnt, man hat immer 2 Lösungen zur Auswahl, was man mit diesen kleinen Missionen machen kann. Man kann, also wenn jetzt, keine Ahnung, es ein Schrein ist, kann man halt sagen, man baut es wieder auf und kriegt halt, keine Ahnung, Religion oder das ist dann ein Kloster, was auch immer. Oder man kann das dann zerstören, dann kriegt man sozusagen die Bauressourcen daraus. Oder je nachdem, was das halt ist, dann kann es auch sein, dass man es der Königin zuschickt und dann kriegt man halt von der Königin irgendwie zusätzliche Reputation.
Genau,
auch da.
Also letztendlich die,
Achso, ja, erzähl ruhig.
Ja, ich wollte nur grundsätzlich sagen, die größeren Lichtungen haben immer mindestens eine, also das waren einfach so Ressourcen, also so Karawanenteile, die da am Boden lagen. Die kann man auch noch in 20 Minuten später erst abarbeiten, weil da kein Timer dran ist. Und dann gibt es meistens eine größere, schwierigere oder auch gefährlichere Aufgabe zu erfüllen, die man dann innerhalb von 8 oder 12 Minuten erfüllt haben muss und wo das Spiel einen dann mehr oder weniger zwingt, gewisse Ressourcen dorthin zu bringen und eine gewisse Anzahl Arbeiter für einen gewissen Zeitraum abzustellen. also banal gesagt, man hat dann, nimmt, dann zieht man irgendwie zwei Holzfäller ab, weil man halt gerade sonst keinen frei hat und schickt die dann dahin und dann bringen die 4 Werkzeuge und 8 Bretter dahin und sind dann für 3 Minuten dort verhaftet. Und so löst man dann eine seine solche Aufgabe in dieser Zeit.
Ganz genau. Und eben diese Entscheidung, die hat man manchmal auch bei den kleinen Lichtungen. Da gibt es dann aber eben auch keine großen Entscheidungen. Also man kann halt auch wieder so Kisten finden, die man dann eben entweder behält oder an die Königin schickt. Und dann gibt es eben bestimmte Ressourcen, die man da eben dann bekommen kann oder eben Reputation. Wie habt ihr euch in der Regel entschieden? Wovon hat sich diese Entscheidung abhängig gemacht?
In aller Regel war mir das Wichtigste, dass ich sie abgearbeitet bekomme. Also das, was für mich leichter zu erreichen war, habe ich in aller Regel genommen. Es sei denn, ich hatte gerade die Chance, irgendwie so einen Tausch zu machen, dass ich jetzt das eine, also weil ich halt weiß, dass das, was ich eingebe und das, was ich rausbekomme, mehr wert ist. Mhm. Dann habe ich auch schon mal gerne das etwas Schwierigere gemacht. Das hängt aber wirklich sehr stark davon ab, was gebraucht wird. Also gerade wenn Werkzeuge als Ressource, die sehr, sehr kostbar sind, meiner Erfahrung nach, notwendig waren, was immer wieder mal vorkommt, dann habe ich schon sehr genau überlegt, ob ich jetzt wirklich viel Werkzeug aufgeben möchte, um zum Beispiel einen Reputationspunkt zu bekommen oder ob ich mir nicht einfach die Ressourcen raushole, weil Werkzeuge sehr, sehr wertvoll sind.
Ja, oder Teile. Ich glaube, Teile kann man gar nicht herstellen. Die kriegt man dann
ja, die Teile über andere Wege.
Ja, Teile, ja, das stimmt, ja.
Also ich mache es abhängig davon, was für Aufträge ich von der Königin bekommen habe. Weil wenn da jetzt irgendwie viele sind, die ich nicht einfach erfüllen kann, dann schaue ich lieber, dass ich anders die Reputation noch zusammenkriege.
Also ich konnte bei mir beobachten, ich habe am Anfang des Spiels, also in der früheren Phase, eher auf die Ressourcen gegangen. Aber wenn es so kurz vorm Ende war, dann habe ich eigentlich immer versucht, auf die Reputation zu gehen, um dann eben zum Ziel zu kommen und die Siedlung zu beenden.
Ja, es kommt dann auf, wie viel Wasserkopf man halt schon hinten dran hat. Dann hat man ja dann oft sehr, sehr große Anzahl von Bürgern schon und viele Bürger sind auch ein bisschen schwieriger im Zaum zu halten. Und da schwankt dann schon mal die Laune auch ins Negative.
Ja, und
dann
kann passieren.
Nimmt man eben das, was einem schneller ans Ziel bringt. Weil man ja auch weiß, dass diese Siedlung jetzt nicht irgendwie noch lange überdauern muss, sondern wir müssen jetzt den Karren quasi über die Ziellinie schieben und dann fängt die neue Siedlung an.
Ja, genau. Okay. Damit haben wir Lichtungen, glaube ich, auch ganz gut abgearbeitet. Welche Möglichkeiten hat man denn, wenn man jetzt, sagen wir mal, einfach partout keinen Lehm findet, aber trotzdem irgendwie Lehm für eine Produktion braucht? Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, eben an Sachen heranzukommen, wenn ich die jetzt eben auf meiner Karte gar nicht finde?
Ja.
Nämlich?
Ja, das, was ich vorhin schon anreißen wollte und dann unterbrochen wurde. Das Wichtigste, also für mich die wahrscheinlich wichtigste Mechanik, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so tief im Spiel drin ist, die lieben Händler, die so lebensrettend alle 3 bis 5 Minuten vorbeigeritten kommen und dann die wichtige Ressource haben und dann kann man sie gegen das Holz, das man im Überfluss besitzt, eintauschen. Das ist am das ist sehr, 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 sehr wichtig, diese Mechanik. Der Handel, also der hat mir wahrscheinlich von 10 Spielen 8 gerettet.
Ja,
wirklich. Ja.
So oft war ich jetzt nicht von denen abhängig, aber sie vereinfachen das Leben schon und lassen einen oft auch im Stich. Habe ich auch schon festgestellt.
Wie können die dich denn im Stich lassen?
Indem sie nicht der Händler kommt mit der Ressource, die ich haben will.
Ach so.
Ja, das
sollte man vielleicht noch erklären, dass es 3 verschiedene Händler gibt, ja.
Genau, und die aber auch nicht die ganze Zeit da sind, sondern sie kommen und man sind dann halt eine Weile da, gehen dann aber eben auch wieder und dann hat man lange auch mal Phasen, wo kein Händler kommt. Man bekommt aber immer angezeigt, welcher Händler als nächstes kommt und wie lange es dauert, bis der da ist. Und dann kann man den aber auch sofort herbeirufen, aber dafür bekommt man dann eben wieder logischerweise Ungeduld von der Königin.
Genau. Ich finde aber, also ich weiß nicht, wie es euch damit ging, ich habe die Händler dann jetzt gerade im späteren Spiel wirklich sehr aktiv gespielt. Also wenn ich habe dann geguckt, welcher Händler kommt als nächstes, ach der hat das Zeug. Dann habe ich Lichtungen freigegraben und habe geguckt, was gebraucht wird. Und habe dann aktiv geguckt, was habe ich auf der Karte, was ist gutes Tauschgut. Womit kann ich bei den Händlern in der kurzen Zeit, wo sie da sind, am meisten Reibach im Sinne davon machen, dass ich halt mein Portfolio erweitere und auch die Zufriedenheit meiner Bürger nach oben bringe, weil man kann ja die teuren Fleischspieße oder auch die Kekse ja auch bei manchen kaufen. Und ich habe das dann immer mal wieder gemacht, wenn ich irgendeine Ressource im Überfluss hatte, ob aber sie halt nicht verbraucht wurde, dass ich mir dann davon 20 Mal Kekse gekauft habe, weil ich halt gerade Kekse, dann die Zufriedenheit meiner, was haben wir gesagt, Biber waren es, glaube ich, nach oben gebracht habe. Also ich habe die Händler sehr, sehr aktiv gespielt.
Ja, also ich habe Händler auch sehr intensiv genutzt. Ich habe aber nie geguckt, welcher Händler kommt jetzt als nächstes, sondern habe dann einfach mal geguckt. Und dann hatte man ja diese Handelspakete, die habe ich dann auch häufig einfach mal so hergestellt, weil wenn ich das Gebäude habe, kann ich die einfach mal bauen. Und damit kann man schon mal ganz gut Geld bzw. Bernstein dann eben verdienen oder das eben direkt dann in die Ressourcen eintauschen. Habe ich auch sehr oft gemacht, um so Bedürfnisse zu erfüllen.
Ja, ich kaufe sehr häufig als die Perks bei den Händlern.
Genau, das ist dann der nächste Punkt. Sie verkaufen eben nicht nur Ressourcen, sondern eben auch ja, Gebäude oder Perks. Habt ihr das häufig genutzt?
Ja, also wenn ich halt die Kohle hatte. Ich habe halt nicht in dem Spiel viel Kohle gehabt, aber wenn meine Economy gut gelaufen ist, dann habe ich das klar eingesetzt.
Ja, gestern hat es mein Hintern gerettet.
Ja.
Gestern habe ich gelitten.
Und es gibt ja nicht nur das System, dass man mit diesen Händlern handeln kann, sondern auch noch ein zweites System. Und das finde ich dann wieder richtig cool. Es gibt dann eben ja auch noch ein System, dass man mit anderen Siedlungen handeln kann. Und zwar nicht mit irgendwelchen Siedlungen, sondern mit den Siedlungen, die man vorher schon gebaut hat in diesem Zyklus.
Ja, fand ich eine super Mechanik, als die dazu kam. Die kam gefühlt bei mir erst sehr spät im Spiel dazu.
Kann sein, dass sie die irgendwie auch nochmal nachgepatcht haben. Ich weiß es nicht genau. Oder ob die erst später freigeschaltet. Ich glaube, sie wird später freigeschaltet.
Also vom Gefühl her hatte ich mindestens 12 oder 13 Stunden auf dem Kerbholz, bis die Handelswege dazu kamen. Und das hat bei mir dann nochmal so einen richtig schönen Wow-Effekt im Kopf gemacht, weil ich jetzt noch eine Möglichkeit mehr hatte und dass man dann noch mit den eigenen Siedlungen handeln kann. Die Handlungen sind dann jetzt nicht so, dass man sagt, ah, ich erinnere mich, in meiner Siedlung damals gab es da halt viel Bier und jetzt kann ich mit dem Bier handeln. Also so weit geht das Spiel nicht. Aber es gibt dir halt die Möglichkeit, deine Siedlungen, die du selber hattest, auszuwählen. Und dann gibt es halt vorgefertigte Handelsabkommen, die man haben kann. Dass man halt, keine Ahnung, 20 Holz und, was sind es meistens? Sind's Bretter und Stein oder irgendwas?
Fässer.
Und da schickt man Fässer?
Also ich habe sehr oft Fässer zum Beispiel, die erscheinen.
Ja, okay. Also irgendwas schickt man dann halt hin und dafür bekommt man halt was zurück.
Genau, ganz oft wollten die bei mir auch einfach die Pakete, diese Handelspakete haben, wovon es ja auch noch verschiedene gibt.
Ja.
Genau, ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und genau, als Belohnung gab es, glaube ich, dann in der Regel Bernstein wieder zurück. Ne?
Genau, ja. In der Regel Währung. Ist es ein Bernsteinhandel.
Ja. Währung, also die Währung eben.
Ja. Genau. Ja, also das fand ich super. Fand ich eine ganz, ganz tolle Mechanik, die sie da noch mit eingebaut haben.
Auf jeden Fall. Ich habe sie nicht so oft genutzt mit den Handelswegen, weil oft die Sachen wollten, die ich gar nicht produziert habe.
Mhm.
Aber wenn dann eben mal ein Auftrag kam, der gesagt hat, erfülle mal 5 Handelswege, dann habe ich schon versucht, auch so ein bisschen darauf zu spielen.
Ja. Ja, vor allem ist es ja auch was du immer erreichen kannst in der Theorie. Also die Handelswege freizuschalten ist ja nicht besonders schwer. Du baust den Handelsposten und dann hast du die Möglichkeit, Handelswege zu machen. Aber am Anfang machen die halt noch überhaupt keinen Sinn.
Genau.
Und dann später im Spiel machen sie aber halt so eine Tür auf und eine weitere Möglichkeit und auch nochmal eine weitere Spieltiefe. Und eben kannst du dann halt, wenn ein Auftrag kommt und du musst 4 Handelswege erfüllen, das kann für dich zu dem Zeitpunkt eine leicht zu erfüllende Aufgabe sein. Kann sein.
Ja,
und,
genau.
Und das ist dann halt so schön, dass man halt nochmal eine neue Form hat, das Spiel zu beeinflussen. Das fand ich sehr, sehr gut, weil man dann doch irgendwann in diesen ganzen Lieferketten und Lichtungen erforschen und so dann in so einem Mahlstrom drin ist. Und dann ist es ganz schön, wenn es dann nochmal so eine andere Mechanik gibt, die einem die Möglichkeit gibt, das Spiel zu beeinflussen.
Ja, definitiv. Genau. Und eine Sache habe ich jetzt eigentlich nur noch auf meinem Zettel stehen, aber die ist auch nochmal entscheidend. Und zwar ist das, wie eben ja der Verlauf ist in einer Siedlungsbauphase. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit eitel Sonnenschein haben, sondern das klang auch zwischendurch mal so ein bisschen durch. Es sind eben so verschiedene Zyklen, die wir auch innerhalb des Siedlungsbaus durchlaufen.
Hm.
Vielleicht kann Adrian nochmal kurz was dazu sagen, wie das funktioniert.
Also ich konnte jetzt gerade nicht. Irgendwo, worauf du hinaus wolltest.
Okay. einfach, dass der Sturm immer wieder kommt. Also wir
Ach so,
haben
du meinst das Wettersystem.
Etwas ruhigere Phase. Das Wettersystem, genau. Das Wettersystem.
So, irgendwie hat hier gerade, ja, so ein Brain AFK. Ja, das ist nämlich eine weitere Source in Wirklichkeit. Es gibt den Sommer, Sturm und Nieselregen. Und man kann halt sozusagen dieses Wetter oder das Wasser farmen in so einer Mühle oder in einem Geysir. Und dieses Wetter, und also es sind halt 2-3 zusätzliche Ressourcen. Und dieses wiederum kann man halt nutzen, um die sozusagen Rainpunk-Technologie, ich finde den Namen irgendwie sehr interessant, in gewissen Produktionsstätten dann anzuwenden, um die Produktion zu beschleunigen, zu verbessern, effizienter zu machen. Und ja, das macht es halt nochmal komplizierter in dieser ganzen Produktionskette.
Genau. Zum einen kann man das nutzen, zum anderen ist es eben so, dass dann quasi auch immer, wenn man den Sturm geschafft hat, wo eben auch die Zufriedenheit bei der Bevölkerung massiv runtergeht, logischerweise, dann, wenn es sich wieder aufklärt, hat man auch hier im Grunde wieder so einen Zyklus geschafft und man bekommt dafür, dass man diesen Sturm überstanden hat, vom Spiel eben auch wieder Belohnungen. Simon, kannst du einmal kurz erklären, wie die aussehen, diese Belohnungen?
Ich würde ganz gerne noch zu was anderem dazu machen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Spiel, den ich am Anfang nicht gecheckt habe. Und der aber auch so schön zeigt, wie das Spiel einem über das Umfeld erklärt, wie es funktioniert. Weil das Spiel zeigt ja im Prinzip eigentlich alles. Und deswegen kann man auch so schön einfach reinspielen und sich über seine blutige Nase holen. Denn wenn der Sturm kommt, lernst du ganz schnell, ob deine Häuser nah genug am Feuer stehen oder nicht. Weil in der Sturmzeit die Bewohner nun mal in der Nähe von dem Radius deines Feuers sein müssen, sonst geht ihre Zufriedenheit nicht nur extrem runter, sondern sonst ist sie quasi am Boden zerstört. Mhm. Und das Haus, das quasi ein kleines Viereckchen außerhalb von deinem Feuerchen steht, ist dann außerhalb. Und die Menschen, die da drin wohnen, sind richtig schlechter Laune.
Okay, und auf die bin ich gar nicht gekommen, die außerhalb zu bauen, weil ja immer, wenn man
hochbaut,
dieser Umkreis auch angezeigt wird.
Ja, gut.
Ja, du kannst auch nicht außerhalb bauen, aber du kannst, also nicht ganz außerhalb, wenn sie aber ein bisschen rausschauen, dann geht das, aber dann haben sie keinen Schutz mehr. Du kannst sie so halb außen bauen.
Also bei mir ist es halt vor allem dann passiert, wenn ich die Gebäude verschoben habe. Weil auch das ist das haben wir jetzt in dem Zusammenhang noch nicht erwähnt, man baut nicht für immer, sondern man verschiebt halt die Gebäude immer mal wieder, wenn sich halt die Siedlung entwickelt. Und wenn man dann mal halt eben ein Haus kurz aus dem Weg räumen muss, weil es gerade irgendwie im Weg steht und dann so ungeachtet ein bisschen weit nach links verschiebt, dann kann es einem halt passieren, dass es außerhalb dieses Radius steht. Und dann wird es ganz, ganz schnell unschön. Und da arbeitet das Spiel eben sehr stark mit diesem Umfeld, mit diesem Environmental Storytelling. Je nachdem, was man gerade für ein Wetter hat, ob es schön ist, ob es nieselt oder ob es Sturm ist, wird eben reagiert. Das gilt meiner Meinung nach auch für die Handwerksbetriebe. Also ich habe immer pflichtbewusst meine Holzfäller dann in der Sturmzeit wieder in die Nähe vom Feuer gesetzt. Habt ihr das auch so gemacht?
Nö.
Nee, aber also ich glaube, das betrifft auch nur die Holzfäller, weil die Feindseligkeit vom Wald geht extrem nach oben im Sturm. Und es gibt, glaube ich, auch noch so ein Perk, dass wenn du während dem Sturm Holz fällst, dann kriegst du irgendwie was zusätzlich. Und eigentlich sollst du eben nicht Holz fallen, während der Sturm weht.
Ups. Ist es so. Okay, es gibt, wie gesagt, das Spiel hat eine sehr, sehr große, tiefe Spieltiefe. Ich habe auch immer weiter gehackt, während es gestürmt hat, aber halt im Umkreis meines Feuers halt. Ich habe die Zeit immer genutzt, um so ein bisschen Platz zu schaffen.
Ich wusste gar nicht, dass das einen Unterschied macht, dass man das beim Feuer macht.
Tja. Ja, liebe Hörer, wie ihr seht, dieses Spiel hat auch nach mehreren Stunden immer noch etwas Neues zu bieten. Jetzt bin ich aber von deiner ursprünglichen Frage weg, Jan. Was war deine ursprüngliche Frage? Entschuldigung, bitte.
Genau, der Sturm ist vorbei, die Holzfäller können wieder rausgeschickt werden. Dann bekommen wir vom Spiel ja auch immer noch eine Belohnung. Und hier sage ich es einfach selber. Und zwar kriegen wir zum einen immer neue Bewohner, die zu uns kommen. Da kann man dann auch wieder auswählen aus 2 Entscheidungsmöglichkeiten. Man sieht immer die Zusammensetzung, aus welchen Bevölkerungsschichten sich das Ganze zusammensetzt. Und sie bringen auch immer einen gewissen Teil an Ressourcen mit. Auch hier, das stimmt, ja. Auch hier wieder die Frage, habt ihr hier eher nach der Bevölkerungsgruppe ausgewählt, die kommt, oder eher nach den Ressourcen, die kommen?
Bevölkerung, fast ausschließlich.
Je nachdem.
Was meinst du mit je nachdem?
Also ich hab,
naja, also ich hatte gestern, also wenn ich sehr, eine sehr große Bevölkerung habe zum Beispiel, sehr viele freie Arbeit oder wie auch immer, dann hole ich nicht noch mehr Bevölkerung dazu, sondern ich schaue, dass ich
ja, man muss ja Bevölkerung holen. Also ich hatte eigentlich selten, dass sich das in der Anzahl groß unterschieden hat, sondern eher in der Zusammensetzung, ob jetzt eher Echsen kommen oder mehr Biber oder mehr Menschen.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wenig Fleisch habe, dann hole ich mir nicht die Echsen.
Mhm. Ja, genau.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Ressource ganz praktisch finde, sowas Banales wie Holzbretter, dann nehme ich halt die Holzbretter, weil auf einmal baut man halt doch sehr viel schneller das Nötige auf.
Ja, so habe ich es auch gemacht. Also bei mir war es auch, glaube ich, eher so gemischt.
Aber ich wusste gar nicht, dass das vom Wetter abhängt, wann die kommen.
Ich dachte, die kommen immer nach einem Sturm. Nee, nach einem Sturm kommen die immer. Und man bekommt dann auch immer, oder manchmal, meine ich, auch dann immer nochmal irgendwie so ein Perk, den man sich auch nochmal aussuchen kann. Wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe.
Nee, es ist genauso. Genau. Also du lebst halt diese drei Phasen und der Sturm dauert dann halt an und am Ende vom Sturm kommt immer diese Maske oder was auch immer das darstellen soll und dann kriegst du deine neuen Mitarbeiter oder Bevölkerungspersonen.
Das ist vom Sturm abhängig. Ich dachte, das Wetter wäre so mehr oder weniger zufällig, in welcher Reihenfolge.
Nee, das sind immer die Phasen. Und du kannst oben in der Mitte, das ist glaube ich auch eine Anzeige, wo man sich gerade zeitmäßig befindet.
Ja.
Genau.
Sollte man auch im Auge haben, habe ich aber auch nie hinbekommen, mich da drauf zu fokussieren. Es ist
zu viel zum Gucken, das ist einfach so krass.
Ja, es ist Wahnsinn. Zu viel. Ja.
Es gibt ja auch noch ganz detaillierte Statistiken und so weiter für die Micromanagement-Hardcore-Leute. Auch das kann man sich alles anzeigen lassen, was man wie viel produziert und wie viel braucht und so weiter. Habe ich nie reingeguckt.
Verstehe ich auch.
Verdammt, irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Ach ja, genau. Und zwar kriegt man auch während des Spiels immer mal wieder die Möglichkeit, auch wieder Blaupausen auszuwählen. Es ist jetzt nicht so, dass man nur diese drei Auswahlmöglichkeiten am Anfang hat, sondern auch während des Spiels kommen dann immer mal wieder Phasen. Genau, und zwar war das, meine ich, so, ist dann auch in der blauen Leiste unten angezeigt und immer wenn man dann so einen Punkt voll macht, dann kriegt man eben am Anfang nach jedem Punkt und später sind es dann ein paar mehr Punkte, die man eben braucht, um dann neue Gebäude dann eben wieder freizuschalten.
Ganz genau. Also die Chance auf neue Gebäude, man bekommt halt dann drei Stück und es kann dir aber auch passieren, dass du halt drei Sachen bekommst, wo, also keine Ahnung, ein Biberhaus, Menschenhaus und irgendein, was weiß ich, Vorgebäude, das du nicht gebrauchen kannst.
Hatte ich ganz selten, dass ich da etwas hatte, was ich überhaupt nicht gebrauchen konnte.
Ja, es ist selten, das stimmt. Dafür sind die Möglichkeiten viel zu groß, dass du gar nichts gebrauchen kannst. Also ich meine, die Behausungen zum Beispiel, kannst du ja in Theorie immer brauchen, weil die baust du dann halt und dann ziehen da halt diese Leute ein und ein paar von denen hast du immer und dann sind die halt besserer Laune. Das ist nie schlecht.
Ja, und genau. Jedes Gebäude ist jetzt nicht so, dass das Sägewerk jetzt ein Holzbretter macht, sondern es macht ja insgesamt drei Güter. Ich glaube immer drei Güter, oder? Jedes
Gebäude. Genau.
Bloß unterschiedlich effizient. Also das Sägewerk macht halt extrem gut die Bretter. Ich weiß jetzt nicht, was das andere ist. Ich glaube, irgendwie Luxusgüter oder sowas macht es aber sehr ineffizient. Nicht Luxusgüter, Baumaterial. Irgendwie sowas macht es halt. Diese Pakete. Das ist halt dann der Unterschied. Ja. Genauso wie das Kloster bringt ja Religion und Freizeit, wenn ich mich nicht täusche. Und die Bar, die Kneipe, die macht, glaube ich, was ist Gemeinschaft und auch Freizeit. Irgendwie sowas.
Also gibt's Schlägereien macht sie doch. Schlägereien, die bringt Schlägereien. Manche Sachen aber auch nur, wenn man sie dann entsprechend mit Ressourcen beliefert.
Ja, die sind.
Also ich habe ganz oft Sachen ausgesteckt, weil mir dadurch eine Grundmaterialien weggenommen wurde, die ich an anderer Stelle gebraucht habe.
Ja, genau.
Kommen wir schon. Also das Spiel kann im Micromanagement einen erschlagen, wenn man zu sehr in die Tiefe reingeht, ja.
Genau. Aber es funktioniert auf den unteren Schwierigkeitsgraden auch ganz gut, wenn man nicht zu sehr in die Tiefe reingeht. Zum Glück.
Das stimmt, ja. Wollen wir dann vielleicht zu unserem persönlichen Fazit kommen?
Ich würde gerne noch eine Sache sagen. Also ich würde jetzt auch den Siedlungsbereich verlassen, aber ich würde gerne noch einmal kurz erzählen, weil das ja auch wieder für das Roguelite-Element ganz wichtig ist. mit den Siedlungen schaltet man eben, wie Adrian am Anfang ja auch gesagt hat, immer nochmal Ressourcen frei, die man dann eben in der Stadt, quasi in der schwelenden Stadt ausgeben kann. Und da schaltet man dann zum Beispiel effizient, dass man Sachen frei, dass man die effizienter macht oder dass man eben bestimmte Gebäude direkt zum Start hat. Zum Beispiel, dass man immer das Menschenhaus direkt auch als Startgebäude hat oder dass man mehr Anfangsressourcen oder andere Anfangsressourcen auswählen kann. Man schaltet neue Bevölkerung frei, wie zum Beispiel die Harpyen oder eben die Füchse. Und so hat man dann für jeden Run eben auch, oder man schaltet weitere Gebäude frei, die man dann eben zur Auswahl kommen können. Und so erweitert sich das Ganze immer und man wird auch ein bisschen effizienter vom Start her.
Ja, das stimmt.
Also auch hier, je mehr man spielt, desto mehr Möglichkeiten hat man eben.
Ja.
Dann können wir jetzt gerne zum persönlichen Fazit kommen.
Wer möchte denn loslegen?
Ja, ich dachte du.
Ja, ich wollte dich. Ja. Dann lege ich los, weil ich darf ganz kurz ein bisschen ausholen.
Gerne.
Weil dieses Spiel war für mich das beste Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass man Spielen Zeit gibt. Denn ich kann es gerade raus sagen, ich fand das Spiel die ersten 2 Stunden ziemlich scheiße. Und ich habe das auch in unserem Chat, den wir hier haben für den Podcast, das ein oder andere Mal kundgetan. Wie doof ich dieses Spiel finde. Und ich, wenn es diesen Podcast nicht gäbe, hätte ich nicht weitergespielt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran das lag. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich dem Spiel zum Vorwurf machen würde, ist, dass ich das Tutorial irritierend fand, um es freundlich zu sagen. Es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass ich überhaupt im Tutorial bin. Ich habe gedacht, das ist das Spiel. Und habe mich dann immer wieder gefragt, wann kann ich denn jetzt mal eine Entscheidung treffen? Wann kann ich mal selbst eine Entscheidung treffen? Und dann hat mir das Tutorial auch natürlich wahnsinnig lang gedauert, weil ich halt auch nicht mit viel Enthusiasmus gespielt habe. Und dann war ich glaube, ich war 2 Stunden in diesem Tutorial-Bereich gehangen, bis ich dann endlich mal die schwelende Stadt gesehen habe, bis ich dann endlich mal in dieser Übersichtswelt war und tatsächlich losspielen konnte. Und dann hat mich das Spiel sofort glücklich gemacht. Einfach wegen genau den Punkten, die wir besprochen haben. Es macht das am besten, was ein Städtebau macht, nämlich den Anfang, wo alles so neu ist und wo man dann auch schnell Progress hat. Und dann wirkt das Spiel dabei aber nie banal, weil es eben diese ganz, ganz vielen Mechaniken hat. Und du musst aber nicht alle Mechaniken können von Anfang an, um voranzukommen. Also ich denke, ich habe die ersten 4, 5 Siedlungen, die ich gespielt habe, war ich wahrscheinlich ineffizient ohne Ende. Aber ich kam trotzdem zum Ziel und dann so mit jeder nächsten Siedlung, ach, und hier kannst du noch das machen. Ah, und dort, wenn du das baust, geht das. Bis ich das erste Mal Wege gebaut habe, waren 3 Siedlungen dahin. Aber die waren ja erfolgreich, die Siedlungen. Und dann habe ich so eine richtige ergänzte Stormzeit gehabt, wo ich jeden Abend 1, 2 Siedlungen gespielt habe. Und das ist so das wahrscheinlich Einzigste, was ich glaube, was dem Spiel so ein Stück weit bei mir zum Verhängnis wird, dass es relativ lang dauert, nach vorne zu kommen. Also eine Siedlung dauert bei mir so eine gute 3/4 Stunde. Und dann bin ich quasi einen Schritt weiter und ich brauche ja, um bis zu einem Chart zu kommen, ja 5 Siedlungen mindestens. Das sind also 5 Stunden Spielzeit für einen Chart. Man braucht 4 Charts, glaube ich. Ich bin noch nie so weit gekommen, weil ich dann immer lieber was anderes gemacht habe. Und das ist, glaube ich, so das Einzigste, dass es halt viel Zeit braucht, weshalb ich es jetzt nicht nochmal 25 Stunden gespielt habe. Ansonsten für mich in den 4 En Rogue-Folgen, die wir jetzt schon gemacht haben, mit großem Abstand das beste Roguelike, das wir hier besprochen haben. Mit großem Abstand. Ja, das war mein Fazit.
Okay, ja, cool. Ich habe eben nochmal auch nebenbei so ein bisschen durch den Chatverlauf gescrollt und ja, am Anfang fand ich dann auch beeindruckend, dass du gesagt hast, ne, hast irgendwie 120 Minuten gespielt und 90 Minuten YouTube-Tutorial geguckt und weißt eigentlich immer noch nicht, was ja eigentlich das alles soll.
Ja. Ja. Wir mussten ein bisschen bedrängen, dass er weiterspielt.
Genau.
Ja, ja.
Aber dann irgendwann ist es richtig schön, dass es dann doch noch Klick gemacht hat.
Ja, und das ist ganz oben bei mir, das ist eins meiner liebsten Spiele überhaupt. Das packe ich immer mal wieder aus und spiel's für eine Siedlung. Einfach auch, weil es so entspannend ist. Ist einfach ein ganz tolles Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Adrian, wie war's bei dir?
Also ich sehe es halt ähnlich wie Simon. Also es ist ein extrem gutes Spiel. Man braucht Zeit für das Spiel, weil halt eine Siedlung ja um die 1 Stunde dauert. Ich weiß auch nicht, wie lange ein Run dauert, weil ich habe bis jetzt eigentlich noch keinen Run geschafft, weil ich habe jetzt gerade im aktuellen laufenden Run habe ich jetzt drei Siedlungen gemacht, um eine,
ja,
ein so Siegel freizuschalten. Das waren quasi schon 3 Stunden.
4 bis 5 waren es, glaube ich, für einen Run.
Ja, aber ich kann jetzt 8 Siedlungen bauen insgesamt.
Oder 8, ja, dann 8. Dann brauchst du wohl 8.
Ja, aber dann bin ich schon erst beim 2. Siegel. Man muss 4 Siegel machen.
Nee, eigentlich ist der Zyklus so lang dann auch nicht. Also du kannst jetzt nicht unendlich viele Siedlungen eigentlich bauen.
Ach so, weil ich dachte, man muss jetzt 4 Siegel aufmachen, nee, um einen Run fertig zu machen.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so das Endziel, oder?
Ja,
deswegen ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich bin,
okay,
bei mir ist sind zur Zeit oft die Siedlungen auch abgebrochen worden, weil ich, weil das nächste Update kam und dann hieß es, ja, jetzt musst du leider nochmal von vorne anfangen.
Ja.
Genau, aber dein Fazit.
Ja. Also, es ist ein herausragendes Spiel. Was, also, Simon sagt, es ist so entspannend. Mich stresst dieses Spiel unfassbar. Weil es die ganze Zeit passiert was, die ganze Zeit mangelt es an irgendwas. Gestern habe ich ein Siegel, muss ich halt aufmachen und da kann man ja die Karte nicht beenden, bis man das Siegel geöffnet hat und ich hatte Reputation, alles auf Maximum und die Ungeduld der Königin geht ja immer weiter nach oben langsam.
Mhm.
Und ich hatte, eine Siedlung hatte über 100 Einwohner. Das war, glaube ich, ziemlich groß. Zumindest hatte ich nie so eine große Siedlung.
Schon verdammt viel.
Ja, ich glaube, es waren 105. Also es war extrem. Und ich hatte auch keinen Mangel, außer dass ich die blöde Mission von dem Siegel nicht beenden konnte. Ich habe alle Missionen von der Königin erledigt. Das habe ich noch nie geschafft, dass ich alle 10 erfüllen konnte. Ich hatte genug Essen, genug Holz, genug Feuer. Ich konnte machen, was ich wollte. Aber ich brauchte... brauchte ich nochmal? Ich musste ein Gut herstellen, um es zu produzieren. Und mir fehlte das Gebäude. Ich brauchte, glaube ich, eine Schmiede oder was waren das andere? Ich glaube, eine Bäckerei und noch irgendwie was. Und ich hatte keins dieser Gebäude und ich konnte diesen Siegel nicht beenden. Und dann kam der Händler und da konnte ich mir die Blaupause kaufen irgendwie. Oder Entschuldigung, ich habe eine Lichtung, ich habe die komplette Karte aufgemacht und in der letzten Lichtung war dann dieses Gebäude da, was ich benötigen konnte. Und dann habe ich halt 5 Holzhacker noch gemacht, dass ich genug Holz produziere, habe dann von allen anderen Gebäuden, um diese Produktionskette fertig zu kriegen, 4 Stück gebaut und halt alles mit Wasser zu gebombt, alles aufs Maximum gemacht und habe dann das alles in 2 Minuten. Ich habe 15 Sekunden vor Schluss habe ich es noch geschafft, das Siegel fertig zu machen. Ich war komplett fertig nach gestern Abend. Also ich war wirklich komplett fertig, weil dann auf einmal, ich habe ja 105 Siedler gehabt, extrem viele Bauarbeiter, weil ich so viel Gebäude konnte ich gar nicht bauen, weil so viele Ressourcen hatte ich ja nicht auf einmal verfügbar, dass ich das abbauen musste. Und ich war wirklich am Verzweifeln, habe mich so geärgert, dass es halt nicht vorwärts ging und dann war ich so froh, dass es halt um 15 Sekunden noch da waren, dass ich das zu beenden konnte. Das hat mich wirklich komplett fertig gemacht. Aber im positiven Sinne, muss man auch sagen. Ja, also wie gesagt, also ich finde es halt nicht stressig, ist aber irgendwie gleichzeitig ein extrem gutes Podcast-Spiel, auch wenn ich nebenbei nichts anderes gucke oder höre, aber eigentlich bietet sich das dafür an, aber ich finde es halt für mich persönlich sehr stressig. Aber ja, schön ist es.
Okay, dann würde ich nochmal zu meinem Fazit kommen. Also ich würde einmal im Punkt widersprechen, dass es ein Podcast-Spiel ist. Also ich könnte mich nicht konzentrieren, da noch was anderes zu spielen nebenbei. Noch was anderes zu hören nebenbei, weil da, also ich muss mich auch konzentrieren. Das ist dann aber auch so ein eher so Richtung entspannenderes Konzentrieren, weil irgendwie, auch wenn es mal hakt, irgendwie wurschtelt man sich dann doch irgendwie doch nochmal weiter durch in der Regel. Und eben auch, wie Adrian es beschrieben hat, also diese schönen Hoch- und Tiefphasen, die man hat, wenn mal irgendwie was vorangeht und dann wieder irgendwas fehlt und man nicht vorankommt. Das finde ich wirklich super. Ansonsten gefällt es mir auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe in der Early Access Phase angefangen, das Spiel zu spielen und dann kam eben über die Updates halt auch immer mehr Komplexität dazu. Das war für mich vielleicht auch nochmal ganz gut, dass ich da eben halt diese Mechaniken so nach und nach dazulernen konnte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es im normalen Spiel ist, aber ich glaube, auch da kommen nach und nach auch viele Mechaniken erst hinzu. Ja, und also ich finde, von dem, was man am Anfang sieht, auch vielleicht auch so auf der Steam-Seite, unterschätzt man das Spiel, was da wirklich alles hintersteckt, weil es halt eben ja, so gar nicht so stark aussieht. Und es ist echt fantastisch. Und ich hatte mir jetzt auch noch den DLC dazu geholt. Und auch da kommen nochmal sehr interessante Mechaniken dazu, die das super integrieren. Man kann dann eben nochmal in den Sumpf gehen und dann hat man da noch so einen großen Wasserläufer, wo man dann eben noch einen Bewohner losschicken kann auf Expeditionen und der kommt dann irgendwann, muss halt Ressourcen mitnehmen und kommt dann aber irgendwann mit tollen Belohnungen auch nochmal wieder. Das ist echt cool.
Ja, ist ja noch, halt noch mehr Mechanik.
Und noch mehr Mechanik. Und eben, dass sie es schaffen, diesen Siedlungsbau auch so abwechslungsreich zu machen. Eben aufgrund der verschiedenen Ressourcen, aufgrund der verschiedenen Gebäude, die man hat. Aber trotzdem funktioniert es immer, weil jedes Gebäude eben verschiedene Sachen herstellen kann, dann aber wieder in verschiedener Qualität oder Effizienz. Das finde ich halt super, dass man da immer so ein bisschen immer eine Auswahl hat, was man machen möchte, was man machen kann. Und es funktioniert irgendwie. Es ist irgendwie nie so, dass man sagt, ja, jetzt geht's irgendwie, ist es gar nicht mehr möglich, irgendwie noch was zu schaffen. Außer jetzt vielleicht bei dir, also am Ende. Aber irgendwie gibt's dann doch wieder einen Weg, wie man es schaffen kann. Das finde ich halt großartig.
Ich würde vielleicht noch hinweisen, also ich traue mich das nicht auf einen höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Also ich habe auf Pionier, ja,
genau,
spiele ich das, was glaube ich das zweiteinfachste ist.
Mhm, genau. Also ich habe bisher auch nur auf diesem Schwierigkeitsgrad gespielt und wirklich Motivation höher zu gehen habe ich auch gar nicht. Dann muss man glaube ich wirklich sehr in diese Mechaniken noch tiefer eintauchen, noch viel mehr minmaxen. Und das ist der Aspekt, der mir bei Siedlungsbauen dann gar nicht so viel Spaß macht, das absolute Min-Maxen.
Ja.
Ja, also ich spiele auch, habe auch Pionier immer gespielt und fand es auch angenehm fordernd. Ergänzend vielleicht noch, wenn ich davon sage, dass ich dabei entspannen kann. Für mich kommt in dem Spiel immer dann Entspannung auf, wenn es eine Pause-Taste gibt. Mhm. Und die gibt es in Against the Storm. Ja, richtig. Das Spiel läuft zwar in Echtzeit ab, aber ich kann jederzeit sagen, so, ich mache mir jetzt mal einen Tee.
Genau. Oder, ach, jetzt habe ich die Lichtung, die gefährliche, aufgedeckt. Jetzt mache ich mal Pause und gucke mir erstmal ganz genau an, was muss ich denn da machen.
Genau. Ja. Genau. Und das finde ich entspannend.
Also ich habe es immer auf dreifacher Geschwindigkeit und benutze dann die Pause.
Oh Gott. Okay, dann, das wäre für mich alles andere als entspannend.
Das, also ich habe, das ist nicht entspannend.
Habe, und ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtige, um es entspannend zu spielen, ist immer auf einfacher Geschwindigkeit laufen lassen. Ich hatte nie das Bedürfnis, dieses Spiel schneller zu machen.
Ich war auch.
Und wenn nichts passiert ist, dann habe ich einfach die Musik, die Atmosphäre genossen. Ich habe den Leuten zugeguckt, wie sie hin und her laufen. Mich gefreut, dass das soweit funktioniert.
Ja, genau. Da spielen wir ähnlich.
Ja, also.
Das ist wirklich so. Ich habe mal auf zweifache Geschwindigkeit gemacht, wenn ich wirklich wusste, okay, gegen Ende jetzt geht's weiter.
Gegen Ende vielleicht.
Ja, ja.
Aber ansonsten, genau. Und das ist für mich eben auch das, was es entspannt macht. So dieses langsame, gemütliche.
Ja.
Aber auch da finde ich wieder super, dass es halt verschiedene Spieler ansprechen kann, sei es jetzt über den Schwierigkeitsgrad, man könnte es sich ja auch noch leichter machen, und dass man eben die Möglichkeit hat, die Spielgeschwindigkeit zu verändern oder es eben zu lassen.
Ja. Das ist doch genau das richtige Schlusswort, hätte ich jetzt schon wieder fast gesagt. Es sei denn, Adrian, du möchtest noch was ergänzen.
Ich kaufe mir jetzt das DLC.
Ja, das ist ja ich habe mir auch den Soundtrack gekauft und den mal so beim Arbeiten nebenbei gehört. Das ist einfach schön entspannend.
Ah, daran, das muss ich mal gucken. Das mache ich vielleicht auch mal.
Und der Wiedererkennungswert, man weiß sofort, ah ja, das ist Against the Storm. Ansonsten würde ich gerne noch sagen, absolut, das Spiel ist auf Steam äußerst positiv bewertet. Bei 27.691 Bewertungen. Das ist schon eine Leistung.
Ja, und es ist auch äußerst positiv für einen Geldbeutel, weil es kostet gerade mal 14,99.
Da es gerade im Angebot ist, ansonsten ist man mit 30 dabei, aber auch das ist völlig gerechtfertigt.
Ach stimmt, es ist ein Angebot, du hast völlig recht, ja. Ich dachte, das ist der Dauerpreis.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, wann die Folge erscheint, aber bis zum 7.4. gibt es das bei Steam gerade noch vergünstigt, aber das passiert ja immer mal wieder.
Ja, genau.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank Simon, vielen Dank Adrian für das wirklich schöne Gespräch. Den Zuhörenden vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten das Spiel einigermaßen rüberbringen und auch die Faszination des Spiels rüberbringen. Einfach mal spielen, lohnt sich. Und ein kleines Studio und einen sympathischen Publisher unterstützen. Genau. Ansonsten hören wir uns sicherlich vielleicht bestimmt in einer weiteren Folge mal wieder oder schaut auch mal die anderen Angebote, sei es jetzt Podcasts oder Texte, auf www.mcnz.de an oder schaut einfach mal im Forum vorbei unter community.wasted.de. Ansonsten noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut zusammen. Ciao.
Ciao, Baba.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.